Hallo Janett.
Hey Miri.
Hi.
Na, wie ist es dir?
Ja, ich habe meinen Freund noch mit dabei, den Tinnitus, um dich mal direkt abzudaten. Und wir haben so einen kleinen Durchbruch gehabt. Ich arbeite vor allem mit einem Chiropraktiker ja daran zusammen, weil alle anderen so im Dunkeln getappt haben und der Einzige ist, der sagt so, ich habe Ideen und lass uns das mal ausprobieren und auch ja, immer, sag ich mal, mir da die Hoffnung nicht nimmt, dass das noch vergeht, das Geräusch. Und der hatte jetzt diese Woche zum ersten Mal einen richtigen Befund bei mir zu feiern. Und das war cool, weil ich jetzt immerhin weiß, dass es Übungen gibt, die ich machen kann, um vielleicht an dem Problem eben weiterzuarbeiten, das zu verbessern. Davon wollte ich dir kurz erzählen.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ein Chiropraktiker fasst dich ja an und macht etwas an deinen Strukturen und arbeitet der dann mit deinem Nackenbereich oder was tut er da?
Genau, also unter anderem, der hat zum Beispiel herausgefunden, dass jedes Mal, wenn ich komme, der erste Halswirbel, also der Atlas, wo bei mir rotiert ist. Und ich fühle das sogar auch selber. Also ich merke richtig, dass das irgendwie sich schief anfühlt hinten. Und er sagt, und da bin ich ihm ganz dankbar, dass er nicht sagt, komm doch jede Woche und ich justiere den jedes Mal neu, wenn das, wenn die Ursache sozusagen nicht behoben ist, ne? Weil der wird ja einen Grund haben, warum der immer sich wieder in eine falsche Position bringt. Und ja, diese ganze ADHS-Thematik ist ja mega verbunden auch mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, generell alles, was irgendwie mit ja, Schmerzempfinden auch an Augen, also Sehen und so weiter zu tun hat. Und er hat jetzt einen Befund bei mir entdeckt, den er herausgefunden hat, indem wir einen Test gemacht haben. Der mit einem Brockstring, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Okay, genau, ich hatte davon auch noch keine Ahnung. Hat auf jeden Fall, hat er mir so ein Band gegeben. Ich sollte mich hinstellen vors Fenster und das war an dem Fensterriff befestigt, ungefähr auf Augenhöhe. Und auf dieser Schnur sind drei Perlen aufgefädelt. Und ich soll quasi das Ende der Schnur, also das eine ist am Fenster festgebunden und das Ende der Schnur sollte ich mir auf die Nasenspitze halten. Und auf der Schnur sind diese drei Perlen in, ich sag mal, was hat er gesagt, 30, 50 und 100 Millimetern, Zentimetern von meiner Nase entfernt. Ne? Also 30 Zentimeter, 50, 100, jeweils eine Perle. Und meine Aufgabe war, auf die Perlen zu gucken einzeln und zu sagen, wie das für mich aussieht. Also, weil man ja zwei Augen hat, sieht das dann im Idealfall so aus, dass von zwei Seiten eine Schnur kommt, sich in der Perle sozusagen trifft und hinter der Perle wieder entzweit. Ergibt das so Sinn, wenn ich das zeige? Genau, also wie so ein X quasi, ne? Und bei mir war das ganz spannend, weil bei mir sieht es so aus, als würden sich diese zwei Schnüre, also diese zwei Perspektiven, die das Gehirn ja dann so verbindet, vor der Perle treffen und dann quasi in zwei Löcher reingehen. Also wie so ein Knopf, wie so bei so einem Knopf, weißt du, zwei Löcher. Dann gehen die kreuzen sich vorher, gehen dann da rein und dahinter entzweien die sich wieder. Und das ist falsch. Also das sollte im Idealfall nicht so sein.
Und was bedeutet das für also was bedeutet das für seine Diagnose, seine Vorhergehensweise für dein Gehirn?
Genau, also gut ist halt, dass ich vorher schon gesagt habe, ich bin ADHSlerin. Ich habe ihm auch an dem gleichen Tag nochmal gesagt, dass ich eine funktionale Schülerin bin. Den Begriff hat er da auch nochmal quasi hervorgebracht. Das bedeutet, wenn ich in die Mitte gucke und dann schnell nach links zum Beispiel und dann scharf stelle, geht mein rechtes Auge hoch. Das fluppt dann so ein bisschen hoch. Das heißt, die Muskulatur da bei den Sehnerven hinten, die sind nicht gleichmäßig ausgeprägt. Und ich muss das funktional, da sind wir wieder beim Funktionieren, typisch ADHS, muss ich das quasi ausgleichen und das tut mein Auge, indem es eine hochgeht. Und das ist schon, seit ich Kind bin, war das schon so. Und ich weiß noch, dass ich eine Brille hatte vor der Schulzeit, um das irgendwie auch so ein bisschen auszugleichen. Und es hat mich auch im Alltag eigentlich nie gestört, dachte ich. Aber jetzt da diese Verbindung zu sehen zwischen diesem ersten Halswirbel, wo wohl die Sehnerven auch mit, also das ist alles verbunden, das ist so krass. Dass da eben eine Verbindung besteht zwischen der Muskulatur, zwischen der Halswirbelsäule und der Art und Weise, wie ich sehe, also wie meine Sehnerven funktionieren. Und spannend ist eben auch wieder rechtes Auge, Tinnitus auf der rechten Seite, Halswirbel auf der rechten Seite quasi rotiert. Also das sind so eigentlich ganz eindeutige Symptome wieder, also Hinweise darauf, wo wir eben ansetzen können. Ne? So. Das ist ja im Grunde so ein bisschen Topfschlagen, ne? So, was können wir als nächstes ausprobieren? Weil eben das reine Justieren des Atlas eben nichts gebracht hat bei mir.
Und war jetzt das mit dieser Schnur und der Perle einfach ein Test, wie du das wahrnimmst, oder war das eine Übung?
Das war eine Übung und die soll ich jetzt zu Hause weitermachen. Er sagte, schön wäre 4 bis 5 Mal am Tag. Ich muss mich jetzt mal ransetzen, überhaupt diese Schnur zu basteln mit den Perlen. Und das soll ich mehrmals am Tag eben machen und immer wirklich versuchen, die Perle so zu fokussieren, dass ich quasi meine Augen neu trainiere, dass eben ich diesem Idealbild, sag ich mal, näher komme. Und das tue ich, indem ich diese verschiedenen Perlen nacheinander immer wieder anspiele sozusagen. Und das macht man ja im Alltag sehr selten, ne? Dass man so ganz genau sozusagen wie, ich sage mal, wie Krafttraining für die Augen macht. Und dass
die unterschiedlichen Höhen, also von kurz auf weit weg und so.
Genau. Ja, genau.
Okay. Ist es aus der Neuroathletik, diese Übung?
Das war das Nächste, was ich dir erzählen wollte. Ich habe das daraufhin bei YouTube eingegeben und ich bin auf dieses Work-It-Training Hamburg gekommen, wo du ja ganz viel damit zu tun hast. Genau. Genau. Und ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich die Zeit noch nicht hatte, weil der Termin erst gerade war. Aber ich habe nur gesehen, Work-It-Training Hamburg, und habe gedacht, das muss ich zwar nicht erzählen, wenn ich beim nächsten Mal mit dir spreche.
Ich glaube, Ende Oktober 2025 oder Anfang November 2025 gibt es da eine Folge zu Augentraining, und wo das ganz, ganz genau erklärt wird. Und das ist jetzt echt ein krasser Zusammenhang, weil die in dieser Folge auch explizit sagen, das ist ein ganz machtvolles Ding, Augentraining, aber du solltest das nur in einem Zustand, wenn es dir echt gut geht, machen. Also, wenn du genug geschlafen hast, wenn du nicht zu viel Stress hast, weil wenn du Augentraining mit dem Nervensystem schon irgendwie ordentlich was zu arbeiten hat, wenn du das dann machst, dann kann das auch echt nach hinten losgehen. Und deshalb habe ich jetzt natürlich ziemlich viele Fragezeichen im Kopf und fände es mega cool, wenn du dir die Folge anhören würdest. Und dann würde ich gerne nochmal hören, wie du darüber denkst.
Mhm.
Spannend.
Mache ich unbedingt. Danke für den Tipp. Also ich finde halt so krass, dass man, also wenn ich jetzt auf mein Leben zurückdenke, ne, ich hatte immer wieder, habe ich quasi so Baustellenherde gehabt, die jetzt im Nachhinein alle mit dieser ADHS-Thematik zusammenhängen. Das finde ich einfach so heftig, diese Zusammenhänge zu sehen, weil es einfach gar nicht aufhört. Ne? Also ich, klar, den Tinnitus, den hätte ich mir jetzt gerne erspart, aber der führt jetzt dazu, dass ich einfach zum Beispiel das mit den Augen einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und sogar sehe, ach krass, weißt du mal, es heißt ja immer, ach ja, ADHS sieht man jemanden nicht an, aber hey, wenn man die ganzen Sachen kennt und weiß, ne, Neurodermitis und so weiter, ich habe wirklich, durch mein ganzes Leben ziehen sich so viele große, sag ich mal, Hinweise, die auf diese Neurodivergenz geschlossen hätten, hätte man das Wissen gehabt. Ne? Das ist doch spannend. Hm?
Eine Frage zu deinem Schielen.
Ja.
Wenn du Selfies von dir machst,
ja,
schielst du dann manchmal? Weil ich dachte, dass ich, wenn ich manchmal Selfies mache, das eine Auge abwandert, und ich habe dann auch schon Freunde oder so gefragt, will ich eigentlich? So, nee. Aber tatsächlich, und dann habe ich meine Mutter mal gefragt, und dann meinte die, dass das früher, als kennt man mal so war, wenn ich müde.
Guck, ist das krass. Es ist bei mir auch deutlicher, wenn ich müde werde. Und ich hab das ja bei mir in der Insta-Story geteilt. Und daraufhin hat mir eine geschrieben, die definitiv auch im Spektrum ist und so eine Scannerin ist. Sie hat gesagt, boah, letztens hast du eine Story gesprochen. Und ich dachte mir so, hat die jetzt ein bisschen geschielt, und ich wollte die aber nicht auf den Schlips treten. Deshalb hat sie mir das nicht geschrieben, was ich natürlich auch sehr nett fand, dass sie mir denn, ne, so. Aber hätte, also ich gehe damit ja ganz offen um, und ich finde auch diese Hinweise einfach alle voll spannend, weshalb ich die teile, ne. So, mir ist das egal, ob ich eine funktionale Schielerin bin oder nicht, aber die Gesellschaft bewertet das ja meistens halt noch anders, ne. Und ja, voll spannend. Und da deshalb, also manchmal, genau, speziell, wenn ich müde bin, also wenn ich nicht mehr so schnell, sag ich mal, in der Umsetzung bin, dann ist es so, dass meine Augen eben länger brauchen, um, sag ich mal, scharf zu stellen wirklich und auch dieses Zoomen besser zu schaffen. Und klar, wenn du ein Selfie machst und dann dein Handy rausholst, dann musst du dich auch erstmal jetzt auf eine andere Höhe einrichten, sag ich jetzt mal, oder eine andere Entfernung zum Bildschirm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das solche Situationen sind, wo das dann eben doch sichtbar ist, wenn man das so ein bisschen, wenn man drauf achtet, ne? Ja. Aber cool, dass du es auch hattest. Noch zum Hinweis,
gerade Details hierzu ein. Also auch eine Bekannte, die, ich glaube, über die habe ich ja in der letzten Folge erzählt, die sagt so, boah, ich glaube, meine Teenie-Tochter ist voll im Spektrum drin. Diese Teenie-Tochter schielt auch. Und zwar auch so deutlich, dass man es halt sehen kann. Ne? Und das habe ich vorher auch überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht. Fällt dazu zu sehen, aber auch noch ein, seit 3 Jahren renne ich jedes Jahr zum Augenarzt und ich habe auch verschiedene ausprobiert, weil ich den Eindruck habe, ich sehe in der Ferne nicht mehr so gut wie früher und die Werte verändern sich nicht und die Werte sind so minimal, dass sie alle dann immer sagen, ich glaube, es sind minus 0,5 und minus 0,75. Ja, wenn sie es gut finden, dann könnten sie sich da eine Brille machen lassen, aber eigentlich nur minimal. Und dann habe ich, ich glaube, auch so irgendwann im Herbst bei Heike Gerkardt auf Instagram. Ich weiß nicht, ob es ein Highlight war oder eine Story gesehen, die also auch Autistin mit ADHS und Hochbegabung ist, die darüber erzählt hat und dass, wenn man halt auch so eine Hochsensibilität hat, man das halt viel krasser wahrnimmt, wenn man da nicht mehr so scharf sieht wie vorher. Und hat es auf einmal für mich total Sinn gemacht, dass ich wie so eine Irre immer wieder zum Arzt renne und sage, hallo, ich kann nicht mehr so gut sehen. Und die sagen, oh, minimal.
Ja,
meine ich. Ja,
voll krass.
Ja, und du, also man kommt sich auch so ein bisschen doof vor, wenn man dann da zum Arzt rennt und denkt, das ist echt krass. Und die sagen eigentlich ja. Gar nichts. So.
Ja, dazu hat mir eine Followerin was geschrieben. Und zwar, sie hat geschrieben mit ihrem Sohn, der auch eine ADHS-Diagnose hat, war sie bei einem super Augenarzt in, ich glaube, Koblenz. Und der sei darauf spezialisiert, also nicht ein Augenarzt, ein Optiker. Und das finde ich so cool, dass es da überall so Menschen gibt, so wie mein Chiropraktiker jetzt, der sagt, ja, ist total wichtig, dass sie mir sagen, dass sie ADHS haben, die halt diese Zusammenhänge auch schon sehen. So. Und dass sie sagte, er hätte, dieser Arzt oder dieser Optiker, hätte dem Sohn richtig gut helfen können, weil der eben die Brille ganz anders angefertigt hat, um eben dieses funktionale Schielen auszugleichen und nicht einen Verlust der Sehkraft. Deshalb, da muss ich gerade dran denken, was du da erzählst, ne? Weil du bist wahrscheinlich feinfühlig genug, um das wahrzunehmen, aber man kann es nicht testen, wenn du quasi in so einem, sag ich mal, neurotypischen Testverfahren deine Sehkraft testen lässt, ne?
Ja, voll spannend.
Total spannend, meine Güte.
Wie war sonst so seine Zeit, mal abgesehen von deinem ungebetenen Freund?
Ja, ich bin auch so ein bisschen in dieser Aufsammelzeit, habe ich so den Eindruck. Also ich arbeite hier ab, das Mittel, was ich heute mit dir... Ja, dann musst du jetzt loslegen.
Weil du hast mir ja letztes Mal gesagt, für dich sind das immer so eine Wellen zwischen ganz viel passiert und man muss aufsammeln. Und ich dachte, dann muss ich mir drüber nachdenken, kann ich auch Sammelzeiten? Ja, vielen Dank, Leben, habe ich dann mal so richtig nach...
Habe ich die Weiche gestellt.
mir ist aber auch aufgefallen, dass das ziemlich spezifische Themen sind, für mich die Aufsammelthemen. Und ich glaube, dass je besser du deine Tasks verstehst und irgendwie neue Systeme findest, dass du das so, dass man es schon minimieren kann. Aber mir fällt ja so Büroorga und solche Sachen super schwer. Und ich hatte vergessen, letztes Jahr eine Rechnung zu bezahlen, weil die nur einmal im Jahr ansteht und mir nicht geschickt wird. Jetzt muss bezahlt werden, sondern es ist halt so ein Vertrag, wo ich das immer machen muss. Das ist mir unendlich unangenehm. Und ich hatte so ein blödes Microsoft-Abo. Das war so eine typische ADHS-Sache. Gestern möchte ich mein Word bedienen und auf einmal geht nichts mehr, weil ich mein Microsoft-Abo irgendwie verlängern musste. Und dann dachte ich, okay, Miri, danke. Ich weiß, was auch sammeln meint. Irgendwie so Scheißbälle, die eben nicht in irgendeine Struktur, die mir leicht fällt, eingebunden sind. Und dann habe ich es meinem Freund erzählt mit den Abos und der meinte so, ja klar, Janne, du bist bestimmt auch nicht irgendwie von denen mal erinnert worden, dass du das irgendwie erneuern wirst.
Ja.
Abo. Und jetzt ist mir das 0,0 bewusst, dass ich dazu irgendeine Nachricht bekommen habe. Aber gleichzeitig weiß ich, solche Dinge nerven mich halt im Alltag. Die drücke ich halt weg, wenn die nicht mehr. Und ich denke schon, nicht so wichtig.
Und total. Aber bist du so eine, die dann forscht, ob es nicht doch eine Nachricht gab?
Ich bin dann noch nicht, das steht heute auf meiner Liste. Das ist wirklich erst gestern Abend passiert, wo ich noch für mein Coaching was ausdrucken wollte und es dann nicht mehr ging. Und das ist jetzt für nach unserem Podcast, muss ich mich darum kümmern. Aber er hat natürlich recht, dass das ganz häufig so ist, dass solche Erinnerungen mich dann halt, die werden weggescheucht zugunsten der Sachen, wo gerade der Fokus drauf ist. Und
ja, oder wo es mehr brennt. Ja, kenne ich total gut. Das ist auch Thema ist auch Thema ADHS-Steuer, ne? Man sagt ja, wie viel, also teilweise sind es ja Tausende von Euros im Jahr, die sich da summieren, die man mehr zahlt, weil man eben ja nicht, sag ich mal, fristgerecht Sachen bezahlt, zurückbringt, dran erinnert wird und so weiter, ne?
Ich benutze keine öffentlichen Büchereien mehr, weil das für mich tatsächlich teurer ist als ein Buch.
Die Bücherdiebin.
Wirklich. Also das, die Bücherei hier in meiner Heimatstadt liegt für mich auf keiner Route, die ich normalerweise gehe. Und ich habe damit tatsächlich aufgehört, leider.
Hast du Hausverbot?
Nee, überhaupt nicht. Die haben nur einfach immer sehr von meinem Geld profitiert. Aber dieser Stress, dass ich denke, Scheiße, schon wieder verpasst und
ja,
mache ich nicht mehr.
Ja.
Verstehe ich.
Ja. Aber du wolltest noch mehr erzählen, glaube ich.
Ich wollte dir, das ist auch aus gestern meinem Coaching, oder es gehört zu diesem Aspekt Finanzen und Tools, die funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber es kam gestern im Coaching auf, weil mein Coachie davon erzählte, so, oh, ich habe da vergessen, was zu bezahlen und ich will das wirklich bezahlen, aber es ist mir durchgerutscht und so. Ne, es ging um, ich keine Ahnung, ob es falsch parken oder schnell zu schnell fahren, irgendwie sowas war. Und dann habe ich von meinem Super-Trick diesbezüglich erzählt. Und seitdem habe ich da überhaupt keine Mahnfristen mehr. Und zwar reiche ich die einfach als Foto an meinen Freund weiter.
Der bezahlt.
Und ich schicke ihm einfach das Geld per PayPal. Und das macht für mich voll den Unterschied, weil PayPal finde ich irgendwie easy peasy, geht super. Und dann zur ADHS-Steuer. Im ersten Jahr, als wir das gemacht haben, hat er irgendwann, weil der ist so super genau mit solchen Sachen, hat einfach gesagt, also, weißt du eigentlich, was du dieses Jahr an Knöllchen bezahlt hast? Und ich so, ja, nee.
Hat er ausgerechnet?
Hau mal raus, hat er ausgerechnet. Und das Lustige war, dass dann ein Betrag kam, wo er dachte, dass ich in Ohnmacht falle. Und ich dachte so, ey, voll gut. Also ich glaube, es waren 106 Euro oder so.
Ja,
durch diese ganzen Mahnkosten, bevor wir dieses System hatten, habe ich vorher viel mehr Geld für sowas bezahlt. Und mein Coachie hat diesen Trick total gefeiert und wollte den direkt abends zu ihrem Freund vorschlagen. Und dann habe ich das halt auch meinem Freund erzählt und der so, ja, das verstehe ich ja gar nicht. Weil es ist doch irgendwie genauso einfach, eine Rechnung einzuscannen und übers Konto zu überweisen.
Ja.
So, ey, nein.
Das ist nicht das Gleiche, ja. Das habe ich auch so oft in der Partnerschaft. Also, dass mein Mann einfach dann wirklich sagt, ich verstehe nicht, warum. Und ich sage dann, ich kann es dir nicht erklären, es ist so. Du musst es einfach so annehmen, dass manche Dinge für mich halt unendlich schwierig sind und sie in seinen Augen verkompliziere, um sie mir zu erleichtern. So, das ist wirklich, wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich manchmal schwierig, dass so, ja, man muss es akzeptieren, weil verstehen kann man es nicht. Also, das verstehen wir ja manchmal selbst nicht so genau, warum das so ist. Ne?
Hast du ein Beispiel für was sich von außen verkompliziert?
Da müsste ich jetzt crossen. Also ich könnte dir jetzt, wenn du mit mir durch den Alltag läufst, könnte ich dir ganz viele Beispiele nennen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, keinen so vom, ja.
Nein.
Genau.
Naja, und ansonsten hatte ich wieder Fortbildung in Hamburg. Also ich mache ja die Ausbildung da zum Professional Coach. Und das war auch echt sehr spannend, weil wir auch eine Supervision dann für unsere Fälle haben. Also jeder hat inzwischen Coaches, die natürlich wissen, dass sie Teil der Ausbildung sind und deshalb halt da auch viel über Supervision läuft. Und ganz spannend war, ich habe meinen Fall vorstellen können, also eine meiner Coaches, die extrem leistungsorientiert ist, den Tag pickepacke voll hat, aber halt merkt, ich muss irgendwas ändern, weil mein Masking ist so extrem und mein Plan ist so voll, dass ich sonst wirklich in irgendwas reinlaufe, was ich nicht mehr einfangen kann. Und meine Frage in der Supervision war, weil sie extrem leistungsorientiert ist, dass ich glaube, dass wir da irgendwann an so eine Mauer kommen, die Abstriche, die gemacht werden müssen, ne, dass sie sich, ich kann nur Abstriche machen, weil ich halt so leistungsbewusst bin. Und dann haben wir so
Was meinst du damit Mauer, dass dann irgendwann der Körper zum Beispiel sagt, ist, jetzt geht's nicht?
Okay, dass im Coaching der Punkt kommt, dass sagt, ich möchte aber nirgendwo Abstriche machen. Ich ja sagen, also zugunsten deines Nervensystems müssen wir irgendwo ansetzen, sonst läuft es eben auf was hinaus, was du vermeiden möchtest.
Mhm.
Und das fand ich total spannend, was dann für neurotypische Ideen da auch kamen. Und das wollte ich nämlich kurz noch so im Groben erzählen. Diese Coachie, die macht halt alles über Adrenalin und ich kann das so gut verstehen, weil ich viele Jahre und Jahrzehnte meines Lebens alles auch genau so gemacht habe und das halt auch so gut funktioniert. Ne? Das also bis zu dem Punkt, dass du an deine absolute Belastungsgrenze kommst, kriegst du durch dieses, ich packe mir den Tag voll und noch was und noch was und noch was, kriegst du immer wieder deine Pushs und ziehst dich damit total durch. Und dann kamen natürlich auch Vorschläge, ja nur Achtsamkeit und alles ruhig und so, ne? Also
meditier doch mal.
Genau. Und ich dachte so, ey, erstens wird das nicht angenommen, das hat aber auch unser Leiter dann gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich dachte auch so, ey, das ist der Hebel für sie. Ich kann ja nicht auf gar keinen Fall jetzt voll dieses Adrenalin irgendwie versuchen zu nehmen. Erstens wird das einen totalen Widerstand auslösen, aber es ist ja auch ein Erfolgsrezept lange, lange, lange gewesen. Das fand ich total spannend und auch überhaupt darüber nachzudenken, wie viele Jahre, wenn man ganz gut aufgestellt ist, wenn man sich nur über diese Adrenalin-Pushs weiter bewegen kann. Und deshalb ist es halt so sauschwer, das irgendwann umzustellen, wenn man halt merkt, Ende im Gelände.
Mhm.
Genau.
Und hattet ihr dann Ideen, die nicht neurotypisch waren oder wie ist es weitergegangen?
Ideen auch und viele Tools, aber das dafür müsste ich den Fall jetzt genauer vorstellen und das möchte ich nicht. Aber das hat, also es hat total viele gute Ideen auch hervorgebracht. Aber ich musste trotzdem häufig auch sagen, stopp. Das funktioniert und das funktioniert nicht. Also es ist schon ein echter Unterschied, ob du einen neurotypischen Menschen oder einen neurodivergenten Menschen coachst.
Also weiß sie, dass sie neurodivergent ist?
Ja, sonst wäre sie nicht bei mir.
Ah, okay.
Gut.
Mhm. Und wie, was mich noch interessiert, wie haben das denn die anderen, also wie haben das die anderen, die mit dabei waren, aufgenommen? Oder waren das, also wurde das in der großen Gruppe besprochen dann?
Ja, es wurde in der großen Gruppe besprochen. Was aufgenommen jetzt genau?
Na, vielen ist ja nicht bewusst, was zum Beispiel Masking ist oder was hochfunktional bedeutet und auch, dass diese neurotypischen Tipps, dass es überhaupt neurotypische Tipps sind, so, dass es da einen Unterschied gibt, ne? Wie kam das an?
Und diese Supervision funktioniert so, dass du deinen Fall vorstellst, alle Fragen zum Verständnis stellen dürfen, du formulierst, warum du ihn vorstellst, also wozu du gerne Ideen hättest und dann musst du dich an den Rand setzen. Keiner darf mehr Augenkontakt mit dir aufnehmen. Und die anderen überlegen, was sie für Tools nutzen würden, was für eine gute Idee das war. Und da kam eben häufiger auch sowas wie, boah, jetzt bräuchten wir eigentlich eine Expertin für ADS und können wir nicht schon kurz was fragen? Und
ja,
durften sie nicht? Und das haben wir dann hinterher geklärt. Also ich habe dann, irgendwann werde ich dann wieder mit reingenommen und darf dann eben sagen, welche Tipps ich hilfreich fand, womit ich was anfangen kann, was überhaupt nicht funktioniert hätte. Und da gab es aber auch zwei Dinge, wo ich dachte so krass, also das sind alles super schlaue, empathische Menschen, aber es gibt halt echt noch so viele ja, Vorurteile oder ja Unwissen. Auch in Gruppen, wo man jetzt ein höheres Wissen im Vergleich zur Gesamtgesellschaft irgendwie voraussetzt. Also es gab zum Beispiel die Frage, ob ich denn mit ihr überhaupt in Richtung Zukunft irgendwas machen kann, weil ADHSler doch so momenthaft sein. So, das war super krass, oder? Dass das ja irgendwie schon auffällig wäre, dass sie jemand ist, der auch eine Langzeitbeziehung hätte, weil das wäre ja schwierig für ADHSler.
Ja, und?
Und dann, also ich habe dann natürlich auch so ein bisschen über, das sind ja hochfunktionale Menschen, die ich da aktuell betreue, und habe dann das so ein bisschen aufgelöst. Und ich glaube, für die ist es natürlich auch spannend, ja, mich dann halt zu erleben, ne? Weil ich glaube, dass sie, wenn ich es nicht sagen würde, was mir schwerfällt, glaube ich, nicht wissen und merken würden.
Ich finde es so spannend und auch toll, dass du da diese ganz andere Perspektive damit in diese Gruppe reinbringst, weil also diejenigen, die da mit dir zusammen in dem Raum sind, die können ja jetzt schon nicht mehr nicht so viel wissen, ne? Also die werden ja hundertprozentig auch auf Menschen treffen. Also allein die Statistik sagt ja, dass da auf jeden Fall Menschen mit ihnen gegenübertreten werden in deren Coachings, die eben nicht neurotypisch ticken, ne? So eben ist da den Weg. Das finde ich richtig cool.
Ja, ich glaube, das tun wir alle, ne? Je mehr wir darüber in safen Situationen erzählen, tun wir es. Aber ich dachte dann auch, also da sind halt auch sehr viele in Führungspositionen und so dabei. Das zeigt aber auch, dass es halt immer noch ein Risiko ist, das überhaupt im Arbeitskontext zu thematisieren. Weil es fällt nicht, weil es halt Vorurteile oder Unwissenheit hervorrufen kann, die einem dann echt schaden können.
Naja, und teilweise ist es ja auch berechtigt, dass man nicht quasi jemandem mit so einer Diagnose genau das Gleiche auferlegen kann, wie also an Arbeit oder an der Art und Weise, wie gearbeitet wird, wie in einer neurotypischen Person. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst einen Grad der Behinderung, den man sogar bekommen kann für die Diagnose. Ne?
Ja. Mein Gedanke ist aber dann eher, dass Leistung unterschätzt werden kann dadurch und dass das auch echt schwer wiegt.
Und total. Ich habe da auch keine Lösung. ich habe mit beiden zu tun, ne? Also ich habe einmal die wirklich sagen, ich kann eigentlich nicht mehr, und die hangeln sich dann so von Krankschreibung zu Krankschreibung. Und dann ist es, wenn sie noch keine Diagnose haben, halt immer eine Erschöpfungsdepression oder so weiter. Also ne, so die Klassiker. Aber eben auch die ja, wissen oder vielleicht sogar schon eine Diagnose haben, dass die einfach sagen, boah, ich finde einfach nicht ein Umfeld, was mich so arbeiten lässt, wie ich es brauche, ne? Um halt diese Leistung zu zeigen, die mein Gehirn eigentlich ja auf besondere Art und Weise hervorbringen kann. Ne?
Ich finde, das ist eines der größten Hebel, also Umfeld und welche Arbeitsbedingungen brauche ich, um zu funktionieren. Das Schwierige ist mir, das sind Jobbeschreibungen, diese Kriterien. Meistens nicht so explizit drinstehen. Also die kann man erahnen.
Ja, vor allem, wenn man eben noch gar nicht sicher ist, möchte ich damit jetzt so voll nach vorne schießen und sagen, ach übrigens, ich habe eine ADHS-Diagnose, oder möchte ich das vielleicht erstmal so probieren? Ne? Das gibt ja, also beides finde ich total verständlich.
Also ich habe dazu zwei Ratschläge mal gehört, die ich echt gut fand. Das eine war von bei einer Teilhabe, also OTEP-Beratung, die geraten haben, erstmal nicht sagen und dann erst sagen, wenn man halt Probezeit und so vorbei hat. Aber dann habe ich halt gefragt, wie sie das denn sehen. Also das kann ja auch als, du hast mal was verheimlicht oder so wahrgenommen werden. Und dann hatten die eine ganz schlaue Formulierung, wenn ich jetzt nicht mehr drauf käme, wie die wäre. Das klang nämlich dann überhaupt nicht mehr so, als ob man etwas verheimlicht hätte. Ich komme aber jetzt nicht genau da drauf. Und das andere war, es gibt echt ein gutes Buch über ADHS und Beruf. Und da sind ganz, ganz viele kleine Beispiele drin genannt, wie man halt für sich sorgen kann, dass die Arbeitsbedingungen stimmen, aber ohne die Diagnose auszusprechen. So etwas wie, ich finde es für den Arbeitsfluss besonders hilfreich, wenn ich kleine Deadlines bekomme, statt eine große, es ist einzurichten zum Beispiel. Und das fand ich, wenn du dir auch deinem Umfeld noch nicht sicher bist, eine richtig praxisnahe Art, das zu vermitteln.
Ich finde, das ist auch wieder steht und fällt mit dem Wissen, was die Person über sich selber hat. Ne? Deshalb finde ich diese Coachings so wichtig. Also allein zu wissen, was habe ich für ein Energiekontingent, was brauche ich für eine Umgebung, um mich konzentrieren zu können, ne? Was brauche ich, wie bekomme ich Motivation, was macht mir Spaß, wir haben ja teilweise ganz andere Motivationsauslöser als jemand, der eben sagt, ach ja, am Ende des Monats kommt halt Geld, ne? So. das ist einfach, steht ein Feld damit. Aber ich glaube auch, dass man nicht unbedingt das aussprechen muss, aber halt, wenn man, sag ich mal, mündig ist und für sich einsteht, dann vielleicht auch anderen gegenüber mit Effizienz einfach auch kommen kann. Ne? Also aus von dieser ganz anderen Perspektive zu sagen, hey Leute, mir fällt es viel leichter, halt nicht jeden Tag alles zu besprechen, sondern lass uns doch irgendwie das so ein bisschen effizienter gestalten, um eben nicht, sag ich mal, voll viel Arbeitsenergie zu verplempern, weil man sich ständig von allen anhören muss, woran sie gerade arbeiten, obwohl das eigentlich gar nicht Relevanz hat für die eigene Arbeit. Ne?
Ja, und das hilft dann auch dem Gesamten und nicht nur...
Genau, ja. Deshalb glaube ich, dass eigentlich solche Köpfe in einem Unternehmen halt auch total für alle anderen eine Bereicherung sein können. Ich habe mal gehört, das, was für, da ging es um Inklusion, das, was für neurotypische, also Kinder im Schulbereich, was für neurotypische Kinder passt, passt nicht für neurodivergente Kinder, aber das, was für neurodivergente Kinder passt, passt für alle. Und deshalb, also eigentlich ist es meistens ja für alle eine Bereicherung. Und das, wenn man sich dagegen stellt, dann ist das immer mit Angst verknüpft. Dieses, nee, dann wollen das alle oder dann, ne, dann bekommen vielleicht andere Kinder was zu wenig oder so, was einfach Bullshit ist. So.
Absolut. Genau. Und ich finde diesen Punkt, den du genannt hast, mit dem sich kennen und wissen, was man braucht, total wichtig. Ich glaube, es gibt aber schon so ein paar Dinge, die man generalisieren kann, wie zum Beispiel Identifikation mit der Arbeit. Ne? Also ich erlebe viele, die viel besser in kleinen, familiären Strukturen arbeiten können, wo sie an das Produkt oder an die Dienstleistung so eine ganz starke Bindung fühlen können und das deshalb Sinn macht. Und ich erlebe häufiger, dass Menschen so einen Sinnverlust empfinden, wenn, keine Ahnung, die Firma extrem wächst, aufgekauft wird oder sowas und dann das parzellierter ist und man nicht mehr so als wichtiges Bestandteil des Ganzen in allem, in vieles einbezogen ist. Das, das ist, glaube ich, was vielen, die so ticken, so geht.
Ja, klar. Also dieses eigene Warum, wir haben oft ja ultra-homoralische Ansprüche an unsere Arbeit oder auch an das, wie das wirkt, wo wir arbeiten. Also als so eine Markenbindung kann für uns sich auch furchtbar anfühlen, wenn wir da nicht hinterstehen, dass diese Marke öffentlich, sage ich jetzt mal, was Leute damit verbinden. Ne? Und andersrum, man kann ultra motiviert sein, wenn man eben merkt, so boah, da stehe ich total gerne für auf morgens. Ne? Ich verstehe das, warum. Ich finde das Miteinander toll. Es wird wertschätzend mit mir umgegangen oder sich auch dieses sich gesehen fühlen in seiner Position ist ja unfassbar wichtig.
Ja.
Da sind wir wieder bei gutem Leadertum, ob man das hinkriegt, das seinen Mitarbeitern zu vermitteln.
Das ist sowieso das Beste, ne, wenn man wirklich für jemanden oder mit Leuten arbeiten, die sich selbst kennen und gut führen können. Das, dann braucht man nur noch richtig Masken.
Ja,
nicht.
Ja.
Richtig Masken wäre für mich auch ein total schönes Thema für eine nächste Folge. Was denkst du?
Unbedingt. Ich glaube, wir haben heute schon so viel besprochen. Lass uns das nächste Mal so richtig in die Fuchtes nehmen.
Sehr gerne. Und ich bin gespannt, ob du dann mir Neues über den neuen Freund den ungebetenen neuen Freund erzählen kannst.
Ich werde ganz viel üben und bin selbst gespannt. Das ist jetzt so ein Selbstexperiment, ob das jetzt was verändert.
Ich drücke die Daumen.
Und bis zum nächsten Mal.